Es ist 15.59 Uhr, hier noch ein Hinweis. Die Hörer, die unser Programm auf der Berliner Mittelwelle von Rias 2 empfangen, bitten wir, ihren Empfänger jetzt einzustellen auf 854 kHz und die Hörer der Mittelwelle Hof auf 683 kHz.
Nur hier ist Rias 2. Im Bildungsprogramm hören Sie nun eine Sendung von Andreas Wojak über Geschichte und Gegenwart von Landkommunen in den Vereinigten Staaten.
Ich habe in der Springtree-Kommune eine Alternative für so viele Dinge gefunden. Nicht nur eine Alternative jetzt zur Kleinfamilie, sondern auch wirklich eine alternative Erziehung.
Ich war immer dafür für Mägen zuständig und so Käsezubereitung und solche Sachen und hatte da ja auch keine Ahnung. Und dann kamen dann so Leute von einer anderen Gruppe und haben mir das dann so gezeigt. Und ich habe das dann wieder den anderen Leuten auch gezeigt, wie das ging.
Was ist eigentlich eine Kommune? Rauschgiftkonsum? Ein Faulenzer-Dasein? Politischer Extremismus? Nicht selten werden Kommunen mit derartigem in Verbindung gebracht.
Kommune, Bezeichnung für eine Lebens- und Wohngemeinschaft, die von Protestbewegungen in westlichen Industriestaaten seit dem Ende der 1960er Jahre zum Teil auch aus ökonomischen Gründen entwickelt und praktiziert wurde und die Eigentums-, Leistungs-, Konkurrenz- und Moralvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft ablehnt.
Soweit eine durchaus neutrale Definition aus Meyers enzyklopädischem Lexikon. Richtig ist, dass Kommunen vor allem im Zuge der Protestbewegung Ende der 60er Jahre entstanden sind. Korrekter wäre allerdings, wieder entstanden sind. Denn besonders in den Vereinigten Staaten kann die Kommunebewegung auf eine mehrhundertjährige Tradition zurückblicken. Um 1850 lebten dort nicht weniger als 100.000 Menschen in derartigen Gemeinschaften.
New Harmony, zu Deutsch etwa neuartige Harmonie, so hieß eine der berühmtesten Kommunen dieser Zeit. Fast sein ganzes Vermögen setzte der englische Fabrikant Robert Owen für dieses Projekt ein. Owen wollte ein Fanal setzen für eine neue Gesellschaft, in der alle Motive für den Konkurrenzkampf der Menschen untereinander beseitigt werden sollten.
Nicht weniger bekannt waren die mehr religiös ausgerichteten sogenannten Perfektionisten des John Humphrey Noyes, die schon damals in ihrer Kommune die Institution der Gruppenehe eingeführt hatten. Starker öffentlicher Druck zwang die Perfektionisten jedoch nach einiger Zeit, dieses Prinzip wieder aufzugeben.
Wenn auch die einzelnen Gemeinschaften sich in vielerlei Hinsicht unterschieden, in wichtigen Grundsätzen stimmten die meisten überein. Oberster Leitsatz war die Gleichberechtigung aller Menschen, also auch der Frauen und Sklaven. Krieg und Gewalt stießen auf einhellige Ablehnung, was immer wieder zu Konflikten mit der staatlichen Autorität führte, da die Kommunalen sich weigerten, der Armee beizutreten.
In allen Kommunen gehörten das Land, die Gebäude, Maschinen und Arbeitsprodukte den Mitgliedern gemeinsam. Gemeinschaftsunterkünfte waren nicht immer vorhanden. Jedoch wurden in der Regel die Mahlzeiten in großen Gemeinschaftsräumen gemeinsam eingenommen. Die anfallende Arbeit verteilte man gleichmäßig auf alle erwachsenen Mitglieder. Und nicht zuletzt wurde großer Wert auf eine umfassende Förderung der geistigen, handwerklichen und musischen Entwicklung der Kinder gelegt.
Und das sind zumeist doch die Prinzipien, nach denen die modernen Kommunen leben. Nachdem die historischen Gemeinschaften zum großen Teil in Vergessenheit geraten waren, obwohl einige von ihnen noch heute bestehen, erlebte die Idee der Kommune in den 60er Jahren eine Renaissance.
Warum die offline gegangen sind, das kam in direkt Antwort für die Vietnamkrieg und die Protestbewegung an der Universitäten. Die waren Leute, die an der Universität studiert haben, damit die nicht zum Vietnamkrieg gehen müssten. Und sie haben die politische Erfahrung zusammen mitgemacht für 4 Jahre oder so. Und haben herausgefunden, was kollektive Arbeit wirklich bringt. Die Leute nach der Universitätszeit haben keine richtige Ausbildung gemacht oder haben so alle Sozialwissenschaft gemacht und in die gleichen Bereiche studiert. Und da gab es sehr wenige Jobs danach. Und die mussten in einen anderen Bereich Geld verdienen. Oder sie mussten aus Land gehen. Das war ein praktischer Grund. Und die andere Gründe waren, dass die irgendwie innere Bedürfnisse wiedergefunden haben, dass es wichtig ist, mit anderen Leuten zu sein und nicht nur Geld zu verdienen.
50 bis 100.000 junge Menschen leben heute in den USA in Kommunen. Und das Spektrum reicht von vorwiegend zweckgebundenen Wohnkooperativen in den Städten bis hin zu wirtschaftlich vollständig unabhängigen Farmkommunen.
Ungefähr ein Jahr lang lebte Klaus Bernd Vollmar, ehedem Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, inzwischen Kleinverleger und Schriftsteller, in einer nordamerikanischen Landkommune.
Das war eine Kommune in Nordvermont und das ist also eine Gruppe, die sehr, sehr alt ist, was sich einzog, bestand seit 15 Jahren. Und die hat angefangen, ja, eigentlich als Frauenbefreiungsgruppe. Und zwar ist es so gewesen, dass Frauen, die ja mit ihren Männern so in den Wald gezogen waren und sich da so erstmal so Hütten gebaut haben, und so, dass sie das also über waren, mit den Männern da zusammen zu wohnen, also unabhängig von der institutionalisierten Frauenbewegung. Und dass die also mehr oder weniger alle die gleichen Probleme hatten, dass sie auf einmal also nicht mehr hinkamen mit den Männern, dass die also da die harte Arbeit machten und dann also mehr und mehr den Ton angaben. Und dass sie sich zusammengetan haben und sich dann also Land gekauft haben, unserem alten Hof, und da zu fünft und nachher zu siebt zusammengezogen sind. Das Ganze lief dann 5 Jahre so etwa. Und dann kam also irgendwie so der Zeitpunkt, dass sie meinten also, dass das auch Quatsch sei ohne Männer. Und dann sind dann auch wieder Männer eingezogen. Ja, und als ich dann kam, war das also mit Frauen und Männern. Da gab es also eine lesbische Fraktion, eine heterosexuelle Fraktion, obwohl die also untereinander also nicht irgendwelche Streitigkeiten hatten. Also das war also jetzt nicht so, dass das also heißt, also hier, wer so mit Männern schläft, der verrät also die Frauen oder so. Das war alles überhaupt dann nicht so ernst da. Ja, das Besondere an der Gruppe war, weil ich hier also noch nie erlebt habe, dass wir also keinen Unterschied hatten zwischen Besucher und Mitglieder. Dass wir also total so gleiche Rechte hatten. Also der da war, der hat das eben so Rechte wie jeder andere auch. Konnte also auch in allem mitbestimmen.
Wie viele Personen haben dort im Durchschnitt gelebt?
Im Durchschnitt 25, wobei also 20 Leute meist immer ganz fest da lebten. Es ist also so, dass einige, meistens so drei bis vier Leute, immer rumfuhren und sich so in anderen Gruppen so Know-how aneigneten. Und dann waren meistens ein bis zwei Leute von anderen Gruppen, die uns was beibrachten. Als ich also damals da war, hatten wir gerade eine Kuh angeschafft. Ich war also da so für das Melken zuständig und so Käsezubereitung und solche Sachen und hatte da ja auch keine Ahnung. Und dann kamen dann so Leute von einer anderen Gruppe und haben mir das dann so gezeigt wohl. Und ich habe das dann wieder den anderen Leuten bei uns gezeigt, wie das ging. Und dann sind meistens auch so ein, zwei Gäste da gewesen, die also so davon gehört hatten und die also dann mal so gucken wollten, was da los war.
Ihren Lebensunterhalt hat diese Gruppe, wie die meisten anderen Landkommunen auch, hauptsächlich durch landwirtschaftlichen Anbau bestritten. Überschussprodukte werden über Nahrungsmittelkooperativen, die zumeist von mehreren Landkommunen in Eigenregie getragen werden, in den Städten verkauft.
Whole Life System, ganzheitlich Leben. Für viele Landkommunen bezeichnet dies eine Art weltanschauliche Grundlage ihres Zusammenlebens. Klaus-Bernd Vollmar erläutert, was darunter zu verstehen ist.
Ja, dass wir gesagt haben, also so wie wir leben, so wollen wir auch die Natur behandeln. Dass wir gesagt haben, also hier, wenn wir hier zusammenleben und also möglichst wenig aggressiv zusammenleben, dann wollen wir auch zum Beispiel keine Viehhaltung machen und dann Tiere töten. Obwohl, also soweit ja meistens in kürzeren Zeiträumen relativ viel Geld gibt. Weil dass wir gesagt haben, also hier, das ist so, wir versuchen in kleinen, dezentralen Einheiten hinzukommen. Wir hatten also auch Kontakt zu anderen Gruppen natürlich. Und wir bauen also so Hierarchien ab und daraus auch dann abgeleitet haben, dass wir also jetzt, wenn wir uns selber nicht ausbeuten, dass wir dann auch nicht Natur ausbeuten wollen, dass wir also dann nur so viel von der Natur nahmen, wie da ist. Und wir hatten also als Prinzip, diese ganze Sache durchzuführen, dass wir gesagt haben, wir studieren so ein bisschen, wie die Leute vorher da gelebt haben, also im 19., im 18. Jahrhundert, wie so die ersten Siedler gelebt haben. Und wie auch da oben gab es Irokesen, also Indianer, wie die da so hingekommen sind, wohl, wie ihre Einstellung so zur Natur war, und versuchen, also auch uns möglichst dem anzunähern.
Wieder so leben wie die Indianer. Also der Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, sagen zumindest die Kritiker der Landkommunen. Sie werfen diesen vor, besonders in technologischer Hinsicht regressiv, also rückschrittlich zu sein. Mit ihrer romantischen Ideologie des einfachen und primitiven Lebens würden sie in unsere moderne Welt nicht mehr hineinpassen. Dazu der Soziologe Peter Schulze.
Wenn man dagegen hält die Entwicklung so einer Neutronenbombe oder die Entwicklung des schnellen Brüters, dann kann man natürlich den Begriff von Fortschritt oder von technischem Fortschritt hier ziemlich in Frage stellen. Regression sicherlich im Vergleichsmaßstab zu den großflächigen Nutzungsformen innerhalb des Agrarbetriebs, wie er sich herausentwickelt hat in der Sowjetunion oder in den USA oder in Westeuropa hier sicherlich. Aber wenn Jugendliche aufs Land gehen, lehnen sie nicht nur die Lebensformen ab und suchen bessere oder eben auf jeden Fall andere, sie lehnen auch ab die Ausplünderung von Natur und Boden, die dann letztendlich nur auf eine verminderte Produktqualität und gesundheitsschädlich kompensiert werden kann. Das heißt, durch Schädlingsbekämpfungsmethoden, durch die Verwendung von hochgradig giftigen Pflanzenschutzstoffen und die Warnsignale, die in dieser Richtung an den Vergiftungen von Fischen und Gemüsen und so weiter gesetzt worden sind, die deuten wohl eher in die Richtung, dass die Landkommunen nicht regressiv, sondern sehr wohl fortschrittlich, das heißt in Richtung auf Bewältigung solcher lebenszerstörenden Folgen von Technik denken, als jene Vertreter eines offiziellen Forschungsbegriffs hier.
Zurück zu einem einfachen Leben mit ungespritztem Gemüse und nicht entfremdeter Arbeit, das klingt verheißungsvoll, sieht aber in der Realität des Landlebens nicht immer so romantisch aus.
Also einmal eine ganz große Schwierigkeit ist die Krankheit, also es ist überhaupt mit Krankheitssachen. Fast alle Landkommunen, nicht nur bei uns, war das so, haben unheimliche Schwierigkeiten, also Mediziner reinzukriegen. Es gibt da also so Bücher, die auch also fast in allen Gruppen da sind, wie man sich so mit Kräuter helfen kann. Aber wenn doch größere Sachen da sind, ist halt oft sehr schlimm. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die sich eine Blutvergiftung zugezogen hat. Und das war also eine unheimlich große Schwierigkeit. Wir haben also da versucht, was mit Kräutern zu machen, das hat nicht geklappt. Und die musste dann nach Boston gefahren werden in eine Free-Klinik und so. Das war so ein unheimlicher Aufwand. Und das ist also ein ganz, ganz großes Problem in den Landkommunen. Und ein anderes Problem ist, dass im Grunde, wenn du davon leben willst, doch unheimlich harte körperliche Arbeit ist. Also wir sind fast nie hingekommen, so mit 8 Stunden Arbeit am Tag. Also 10, 11 Stunden war im Sommer, also normal. Im Winter wird sehr viel weniger getan. Aber im Sommer ist also die Arbeit sehr, sehr hart, sehr viel körperliche Arbeit. Es war oft so, dass ich das so gemerkt habe, das war also so am Rande meiner Kräfte, weil ich so machen konnte. Aber es ist einfach dadurch, weil ich das gesehen habe, dass also lebensnotwendig wurde, das ist eine existenzielle Notwendigkeit, dass diese Arbeit aufgebracht wird, ist das dann auch gemacht worden. Aber da habe ich das oft also unheimlich verflucht, wo fand das also gar nicht mehr so romantisch und schön.
Warum gibt es nun gerade in den Vereinigten Staaten so viele Landkommunen? Warum ziehen so viele junge Menschen ein oftmals hartes, entbehrungsreiches und einfaches Leben der Sicherheit und Geborgenheit einer Kleinfamilie vor, lehnen Wohlstand und Karriere ab? Peter Schulze.
Im Wesentlichen, glaube ich, muss man zu den Thesen, dass die Jugendprotestbewegung in den USA in erster Linie über den Vietnamkrieg entstanden war und zum anderen auch getragen wurde durch ökonomische Probleme, nämlich Verschlechterung der Ausbildungs- und Berufschancen für die Heranwachsenden, als besonders verschärfende Faktoren hinzuzählen, die Lebenssituation in den amerikanischen Städten. Weil hier die unmittelbare individuelle Erfahrung Beweis genug war, dass irgendetwas an dieser Gesellschaft nicht stimmte, dass diese Gesellschaft sich in einem Prozess von Brutalisierung oder sogar Barbarisierung befand, der es den Einzelnen in den Städten praktisch unmöglich machte, all das was über die Medien und über seine eigene Erziehung an ihn als Anspruch, als Norm herangetragen wurde, zu verwirklichen.
Die Städte werden größer, die Dörfer kleiner. Der heutige Amerikaner findet seine Aufgabe und seine Liebe in den verstopften Straßen, unter einem rauchgeschwärzten Himmel, wo die Luft mit den Abgasen der Industrie geschwängert ist, wo Reifen kreischen und Häuser zusammengepfercht stehen. Und ich glaube, so sicher wie alle Pendel zurückschwingen, so sicher werden schließlich die aufgedunsenen Städte wie reife Mutterschöße aufspringen und ihre Kinder aufs Land ausschütten.
So schrieb, nicht ohne Ironie, der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck im Jahre 1960, lange bevor es die ersten jungen Menschen aufs Land zog.
Hervorgegangen waren die Landkommunen, es wurde schon erwähnt, aus der Jugendprotestbewegung der 60er Jahre. Einer Bewegung, in der man sich, so unterschiedlich und vielfältig sie auch war, einig wusste in der Ablehnung der bestehenden Gesellschaftsordnungen. Niemand vermochte genau anzugeben, wohin es gehen sollte. Jedoch die Notwendigkeit tiefgreifender Änderungen im Wirtschafts- und Sozialgefüge der kapitalistischen Staaten wurde von keinem bestritten. Ein Sozialismus, wie er im Ostblock praktiziert wird, ist keine Alternative. In dieser Frage herrschte weitgehende Übereinstimmung.
Haben nun die Landkommunen alle Ziele und Vorstellungen von damals über Bord geworfen? Haben sie hinsichtlich einer umfassenden gesellschaftlichen Veränderung resigniert und bevorzugen sie stattdessen ein Leben in der abgeschlossenen Welt ländlicher Idylle?
Kommunemitglieder wollen nicht vor der Gesellschaft flüchten und sie tun auch nicht so, als gäbe es sie nicht. Eher wollen sie ein Beispiel geben, dem andere folgen können. Vor allem glauben sie daran, dass wir von dem lernen, was jemand tut und nicht davon, was jemand sagt. Die Kommunarden haben nichts mit den Revolutionären gemein, die das System zerstören und durch ihr eigenes ersetzen wollen. Sie glauben, diese würden sich, wären sie selber erst einmal an der Macht, genauso schlecht verhalten wie diejenigen, die sie jetzt bekämpfen. Die Kommunebewegung bedient sich eines viel besseren, konstruktiveren Weges, die Gesellschaft zu verändern. Eigentlich könnte jedes Mitglied der Gesellschaft an der Revolution des Bewusstseins teilnehmen, die Herrschenden sowohl als auch die Beherrschten. In dieser Richtung weisen Kommunen.
Soweit Richard Fairfield in seinem Buch Communes USA. Zweifellos klingt hier Idealismus mit an. Aber man darf nicht vergessen, dass die Landkommunen und überhaupt die ganze sogenannte Alternativkultur nicht zuletzt aus Enttäuschung entstanden ist. Und zwar aus Enttäuschung darüber, dass die Protestbewegung keine Entwicklung einzuleiten vermochte, an deren Ende ein nicht-kapitalistisches Amerika stand, wie auch immer dieses konkret ausgesehen hätte. Viele Mitglieder der Protestbewegung gelangten zu der Überzeugung, dass eine umfassende Gesellschaftsveränderung nicht mit herkömmlichen parteipolitischen Mitteln zu erreichen sei. Vielmehr müsse die Veränderung bei dem einzelnen Menschen anfangen, wobei jeder sich selbst einbeziehen müsse.
In diesem Zusammenhang sind auch die Landkommunen zu sehen. Landkommune, das bedeutet eben auch den Versuch, wieder ein Verhältnis zu sich selbst, seinen eigenen Bedürfnissen und Sehnsüchten, zu anderen Menschen und zur Natur zu bekommen. Es ist der Versuch, die Utopie einer anderen, besseren Gesellschaft nicht nur zu proklamieren, sondern diese Utopie heute zu leben.
So sehr diese Aussagen in ihrer Allgemeinheit auf die meisten Kommunen zutreffen, so unterschiedlich geht es in der Praxis zu. Die von Klaus-Bernd Vollmar geschilderte Landkommune in Vermont ist eine typische Vertreterin der zahllosen Hippie-Kommunen. Dort wird nicht viel organisiert und strukturiert. Improvisation und Spontaneität stehen vor zielgerichteter Planung. Oft brechen diese Kommunen schon nach kurzer Zeit wieder auseinander, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. Aber ebenso oft werden wieder neue Projekte in Angriff genommen.
Eine gänzlich anders geartete Landkommune besuchte der Tübinger Studienreferendar Walter Acheron Moritz. Wie die meisten Kommunen, so hat sich auch diese Gemeinschaft einen Namen gegeben, und zwar Springtree, zu Deutsch Frühlingsbaum.
In der Springtree-Kommune, die in Virginia ist, habe ich 14 Tage gelebt und ich war überrascht, wie schnell ich als ein Teil, der überhaupt nicht zur Gruppe gehört, doch innerhalb dieser Gruppe integriert war. Eine wichtige Sache ist die Organisation der Arbeit innerhalb dieser Gruppe. Und zwar geht es in diesem Konzept darum, Arbeit so zu organisieren, dass der Einzelne möglichst viel von seinen eigenen Ideen verwirklichen kann und möglichst viel Spaß bei der Arbeit hat. Jeder der Erwachsenen, es leben dort 14 Erwachsene und 10 Kinder, Jeder der Erwachsenen hat einen bestimmten Arbeitsbereich, wie zum Beispiel sich um die Tiere kümmern oder Häuser bauen oder Gartenbau und so weiter. Und dies bedeutet aber nun nicht, dass der Erwachsene, dass der Manager dieses Arbeitsbereiches nun allein diese Arbeit zu tun hat oder dass er nur allein dafür verantwortlich ist, sondern das bedeutet nur, dass er sie zu organisieren hat und außerdem in den wöchentlichen Gruppensitzungen die Probleme einzubringen hat und darüber zu berichten hat, was eventuell neu gemacht werden soll und was verändert werden soll. Und gleichzeitig wird aber auch in einem Wochenplan die Arbeit organisiert. Es wird also zum Beispiel die Arbeitsteilung gemacht für die folgende Woche im Bereich der Küche oder der Tiere. Der Manager sagt dann ganz einfach, ich brauche für die kommende Woche 2 Arbeitskräfte, die also im Ganzen 20 Stunden ungefähr an diesem Projekt arbeiten, und dann wird darüber diskutiert und wer das machen kann und wird das aufgeteilt.
Aufgebaut war diese Kommune durch und durch demokratisch, was besonders an der Art und Weise, wie Beschlüsse zustande kamen, deutlich wird.
Im Gegensatz zu anderen Kommunen, die ich auch kennengelernt habe, wurden die Entscheidungen in dieser Gruppe gemeinsam getroffen, und zwar in den wöchentlichen Vollversammlungen. Das heißt also, die Vollversammlung war oberstes Entscheidungsorgan für die Belange der Kommune. Und es war wirklich so, dass da nicht irgendwelche Führerpersonen hervorgetreten sind, sondern es wurde wirklich jedes Argument berücksichtigt und jeder hat seinen Beitrag in die Diskussion eingebracht und hat wirklich an der Gesamtentscheidung mitgewirkt.
Während in der Springtree-Kommune die Mitglieder paarweise zusammenlebten, stand man in Vollmarsland-Kommune der sogenannten Zweierbeziehung sehr viel skeptischer gegenüber.
Also was für mich so ganz neu und auch so aufregend war, war, dass es also eine Gruppenbeziehung gegeben hat. Es also keine Fixierungen gegeben hat, wenn dir also schlecht geht oder wenn du also irgendwelche psychologischen Probleme hattest, auch wenn es dir gut gehen wollte, das ist ja auch oft sehr schwer, dass sich dann immer an eine Person wandtest, sondern dass irgendwie so die ganze Gruppe relativ gleichwertig war. Ist auch sehr schwer, so in Worten auszudrücken, aber es war so, dass ich mich also, ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten dabei, dass ich mich aber nach einer gewissen Zeit doch sehr in der Gruppe einfach zu Hause gefühlt habe und dass es eigentlich dann ab einem bestimmten Punkt ziemlich egal war, wenn ich jetzt ja irgendwelche Bedürfnisse nach Zärtlichkeit hatte oder auch mal Bedürfnisse hatte zu heulen oder so, wer jetzt nun da war. Und wir haben das auch so gemacht, mit der Sexualität zum Beispiel, mit dem Zusammenschlafen, dass sich das danach ergab, wie das so also am Tag gearbeitet wurde, wie so das Feeling war bei der Arbeit, mit wem einem es gefallen hat. Wir hatten also Arbeit so aufgeteilt, dass man mit den Leuten zusammenarbeitete, die man gern hatte oder die man näher kennenlernen wollte. Also Arbeit wurde auch so bei uns so als Kommunikation aufgefasst.
Diese Kommunarden versuchten auf der ganzen Ebene nach ihren Bedürfnissen zu leben. Und so ist es auch nur folgerichtig, wenn sie die Institution der monogamen Ehe nicht als ein Naturgesetz betrachten. Aber man fragt sich natürlich, ob das lockere Zusammenleben so ganz problemlos vonstatten gegangen ist.
Die Konflikte waren natürlich da, die gab es auch. Nur ist es so gewesen, dass wir also die Konflikte nicht alle so unterdrückt haben oder irgendwie so harmonistische Modelle da versucht haben anzuwenden, dass wir gesagt haben, ach, so schlimm ist das alles nicht oder so. Oder auch, also was ja hier immer ein großes Problem ist, so Bedürfnis und Anspruch immer vermischt haben, sondern dass wenn es Konkurrenz gab, wenn es Eifersucht gab, dass wir die auch voll in der Gruppe verstärkt haben, also nicht irgendwie runtergedrückt haben oder so, und dass wir voll haben die Aggression zum Ausbruch kommen lassen und dass meistens dann hinterher eine Phase gab, wo so alles so entspannt war, wo das dann sehr viel besser ging, wo dann eine neue Basis gegeben war. Das ist aber nicht so gewesen, dass wir also keine Konflikte, keine Probleme gehabt haben. Wir haben also zum Beispiel jeden Tag nach dem Abendessen, so bis wir dann ins Bett gingen, so eine Phase gehabt, wo wir einfach nur darüber gesprochen haben, wie wir uns gefühlt haben und wie wir zu verschiedenen Personen stehen und so. Und das ist auch vorgekommen, also dass sich Leute geschlagen haben und solche Sachen. Also es ist also nicht so gewesen, dass wir das so als Drama empfunden haben oder so, sondern ja, so ist eben das Leben. Das war eben das Leben rauslassen wohl. Und das finde ich also ist ein wichtiger Punkt. Es war einfach nicht so viel Angst da wohl, voll, also das zu machen, was auch gefühlt wurde. Wir waren ja sehr isoliert von der Außenwelt, wo es gab also kein Radio, es gab keine Zeitung und nichts. Und daher kamen auch nicht so viele Ansprüche, wo wir hatten also jetzt nicht mit dem Kopf den Anspruch, also hier, wir müssen jetzt was Tolles Emanzipatorisches machen, sondern wir lebten da viel näher an unsere Bedürfnisse und hatten deswegen auch nicht immer so Angst, also jetzt irgendwie gegen Ansprüche zu leben.
Wie sieht es nun mit dem Kinderdasein in Landkommunen aus? In der Springtree-Kommune lebten 10 Kinder. Welche Rolle spielten sie in dieser Gemeinschaft? Wie gestaltete sich das Zusammenleben?
Im Zusammenhang mit den Kindern war es für mich überraschend, dass ich am Anfang gar nicht sagen konnte, welches Kind eigentlich zu welchem Paar oder zu welchem Elternteil gehört. Die ganze Kommune hat sich für die Kinder verantwortlich gefühlt. Es war zwar so, dass am Abend normalerweise der Vater oder die Mutter die Kinder ins Bett gebracht haben, aber tagsüber hat sich jeder für die Kinder zuständig gefühlt. In die Schule gingen die 10 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren und die Schule hatte ein antiautoritäres Erziehungskonzept. Und das war also hier gut durchzuführen und zwar deshalb, weil halt die ganze Schulgruppe nicht sehr groß war. Und das bedeutete hier praktisch, dass sich ein oder zwei Eltern mit den Kindern zusammen in kleinen Gruppen zusammensetzten und sehr viel Einzelarbeit auch gemacht wurde, Kleingruppenarbeit. Das heißt also, ein Erwachsener mit 2 oder 3 Kindern zusammenarbeitete.
Was meinst du, was wird aus diesen Kindern werden, wenn sie älter sind?
Ein Kind hat bisher den Abschluss gemacht und geht jetzt auf die Highschool. Es ist zwar interessant, es gibt keine Probleme hinsichtlich der Qualifikation oder des Lernstoffes. Es gibt jedoch Probleme über die Einstellung von Arbeit. Das Kind hatte eben in der Springtree-Schule gelernt, mit sehr viel Lust zu arbeiten und hatte sehr große Probleme, sich nun an die festen Arbeitsregeln in der Highschool zu gewöhnen.
Anpassungsschwierigkeiten der Kinder in der, man könnte fast sagen, anderen Gesellschaft, in der Kultur der Mehrheit. Sicherlich für die Landkommunen in den nächsten Jahren ein ernstes Problem. Aber können diese überhaupt einen längeren Zeitraum überdauern? Und nicht nur in den USA?
Auch in Westdeutschland und in anderen Teilen Westeuropas, insbesondere in Südfrankreich, existieren inzwischen eine Reihe von Landkommunen. Allerdings steckt hier die Bewegung zum Lande hin noch in ihren Anfängen. Und sie wird auch, das lässt sich jetzt schon sagen, niemals das Ausmaß wie in Nordamerika erreichen. Dafür fehlen einfach schon die geografischen Voraussetzungen. Die Besiedlungsdichte ist hier viel zu groß und nicht zuletzt liegt es an den hohen Bodenpreisen, dass viele Landkommuneprojekte über ein Planungsstadium nicht hinausgelangen.
Entscheidend hängt die Zukunft der Landkommunen von der künftigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung ab. Treffend schreiben Charlotte und O.M. Ungers in ihrem Buch Kommunen in der neuen Welt:
Die sozialen und politischen Stile haben in den letzten 20 Jahren so oft gewechselt, dass es unmöglich ist, Prognosen zu stellen. Die Geschichte der utopischen Kommunen in den USA beweist jedoch, dass die Idee des kommunalen Zusammenlebens als Alternative zur profitorientierten, konkurrierenden Individualgesellschaft seit 300 Jahren in diesem Land existiert und trotz Rückschlägen und Gegenreaktionen immer wieder Renaissancen erlebt hat. Die Entwicklung verläuft nicht linear, sondern wellenförmig. Und eine vorübergehende Stagnation bedeutet keineswegs das Ende der Bewegung, sondern eine vielleicht notwendige Zäsur auf dem Wege zur gewaltlosen, sozialen und kulturellen Revolution.
Nordamerikanische Landkommunen. Im RIAS-Bildungsprogramm hörten Sie eine Sendung von Andreas Wojak.